Matthäus, ich weiß, das ist lange her. Aber erinnerst du dich noch an deinen 50. Geburtstag?
Ja.
Jetzt steht wieder ein Jubiläum an, wieder 50 Jahre. Wer hat Geburtstag?
Die Markt und Technik.
Ausgezeichnet. Und auch unser Podcast feiert 50-folgiges, ein ganz selten gebrauchtes Adjektiv. Wir brauchen Fragen aus den Legionen der uns Zuhörenden. Jede Frage ist willkommen. Wir machen uns mal zur Aufgabe, 50 Fragen zu beantworten.
Die E-Mail-Adresse finden Sie unter diesem Podcast. Steht auch die Details, einzelne Schluss und so weiter. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir unglaubliche Preise.
Also, bitte was hinschicken. Matthäus, dieses Intro ist eigentlich ein Outro, weil wir sprechen das ein, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben. Während wir gesprochen haben, ist eine kleine Mutation passiert. Menschen und ihre Gedanken mutieren. Ich habe gedacht, wir reden über was Kognitives, aber ich habe eigentlich gemerkt, wir sind dabei, hier ein Fitnessprogramm zu entwickeln. Das Gehirn verbraucht total viel Energie und letztendlich haben wir abgeleitet, KI macht dick, oder?
KI macht dick, weil sie uns hilft, unsere eigenen Ressourcen zu schonen, weil wir selber nicht mehr nachdenken müssen. Wir lagern quasi das Denken aus, dadurch spart das Gehirn Energie. Ich habe einen Grundumsatz von 3000 Kalorien am Tag. Mhm. 20% dafür gehen fürs Gehirn drauf. Die 20% habe ich jetzt deutlich geschont.
Also im Sinne der Energieeffizienz, wir sollen ja alle Energie sparen. Es ist eigentlich eine tolle Sache, aber im Sinne vom Body Mass Index ist eigentlich gar nicht so gut.
Nee.
Ja, eigentlich schade.
Deswegen machen wir einen Podcast, der Sie intellektuell fordern wird und nehmen Sie uns einfach als Fitness-App wahr.
Wir machen das für Ihre Gesundheit. Unser Podcast hält Sie schlank.
Die nächsten ungefähr 38 Minuten, die Sie uns zuhören werden, rennen je nach Körperkonstitution zwischen 300 und 1100 Kalorien.
Los geht's ins Workout.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine, morgen. Heute mit einem, wie schon gesagt, super Thema, der Google-Effekt. Weiß nicht, ob allen bekannt ist, was Google ist, aber darüber werden wir jetzt im Detail reden. Der Google-Effekt, darüber sprechen wir mit Professor Dr., so viel Zeit muss sein, Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Matthäus, hi.
Ich bin Matthäus Hose, CEO oder Kameramann. Thomann verlässt gerade das Studio. Bleibt da. CEO der Komponiers, bleibt doch da, Michael. Der Komponiers GmbH. Unser Thema, wie gesagt, der Google-Effekt. Matthias, 32, 16, 8. Was sagen dir diese Nummern?
Das sind Vielfache von 8.
Ja, richtig. Es ist, da hat sich die Spider-Murphy-Gang was dabei gedacht, Anfang der 80er Jahre. Das ist die Münchner Stadthymne. Das ist nicht in München steht ein Hofbrauhaus, sondern das ist Skandal.
Konjunktur die ganze
genau.
Nacht?
Ja. Das Skandal im Sperrbezirk. Okay. Jeder, der mal auf der Wiesn war oder wie die Norddeutschen sagen, auf dem Oktoberfest war, kennt dieses Lied. Das ist für Münchner ist das Wahnsinn. Kennt jeder auswendig. 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Heute ist es so, dass man sich keine Telefonnummer mehr merken kann. Außer diese halt wahrscheinlich. Und das ist das Thema der Google-Effekt. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, Matthias, wo leicht der Elch? Wo leicht der Elch? Erzähl's uns.
Okay. Wo leicht der Elch? Also pass auf, er leicht nicht, ne? Weil er gibt kein Laich ab, das Laich ist bei Amphibien und Fischen, aber so. Ich kann verstehen, dass du damit Nachkommen meinst, die gezeugt werden.
Ich stelle dir eine Frage, wo leicht der Elch, was machst du?
Ich versuche sie zu interpretieren.
Okay.
Genau, und in dem Fall ist die Frage ein bisschen abwegiger. Durch die Formulierung ist sie ein bisschen abwegig, aber ich versuche zu interpretieren, was du meinst. Und dann würde ich antworten, Nordamerika, Nordeuropa.
Ist falsch.
Asien.
Falsch.
Okay, ist falsch.
Ich würde es mal so zusammenfassen. Früher musste man suchen. Nee, früher musste man wissen. Das wirst du nicht mehr wissen, aber früher musste man wissen. Früher hätte man wissen.
Ja.
Hat man sich angelesen und so.
War das dann so in diesem Gehirn drin?
Genau. Krass. Dann musste man suchen. Und heute muss man eigentlich weder wissen noch suchen, denn heute beantwortet die Fragen die KI.
Ja.
Man muss bloß einigermaßen richtigen Prompt schreiben.
Ja.
Du hast ja heute alles Wissen der Welt quasi in der Hosentasche, in deinem Smartphone. Aber weißt du deshalb mehr als früher? Du selbst?
Wahrscheinlich weiß ich selbst, aber die Frage ist, was ist ich selbst?
Mhm. Ja? Intellektueller.
Ja, ich habe ja auch mein Freundesnetzwerk,
ja,
wo ich dann sage, okay, für das und das, da frage ich Matthäus zum Beispiel. Ja? Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also du meinst mit ich, wirklich ich selber, mein Gehirn im engeren Sinne.
Mhm.
Also von der Befundlage weiß ich weniger. Ich weiß weniger, weil ich weiß, dass ich das woanders nachgucken kann.
Ja? Mhm.
Und das ist das Interessante. Gibt es diese Überlegung zum Google-Effekt, du hast es ja genannt schon, ja, dass ich dadurch, dass ich weiß, ich habe die Informationen woanders, muss ich selber weniger wissen und dann das Gehirn, das verbraucht ja auch unglaublich viel Energie. Ne?
Ja, wie viel denn ungefähr?
Ja, also das ist, also ist auch
es nicht, gibt ja Fitness-Apps, die sagen, wenn du 100 Schritte machst oder wenn du dreimal
so und so viel
30
verbraucht.
Minuten am Stepper genau. bist oder Krafttraining machst, brauchst du ja. so viel. Wie viele braucht denn das Gehirn ungefähr Kalorien? Da liegt es am Grundumsatz, am Körpergewicht.
Aber genau. Also 20% so etwa. Also ist schwer zu sagen, bei Kindern ist es beispielsweise viel, viel mehr und so weiter, aber 20%.
Weil der Kopf größer ist im Verhältnis zum Körper, oder warum?
Weil so viele Nervenzellen abgebaut werden müssen beim Kind. Da ist sehr viel Nervenzellenabbau sozusagen. Das ist noch alles sozusagen mit allem verknüpft und es gibt ganz viele Nervenverknüpfungen. Und sowohl die Anzahl der Nervenzellen nimmt ab, wird abgebaut, als auch die Anzahl der Verknüpfungen nimmt ab. Und das ist ein energieaufwendiger Prozess, Abbau.
Ne? Okay.
Abbau ist energieaufwendig. Deswegen, also bei Kindern ist der Energieverbrauch höher, aber bei so Erwachsenen würde man sagen, so 20%. Aber ist immer die Frage, ist es das Gehirn selber, weil das Gehirn macht auch beispielsweise so implizite Aufträge für so imaginierte Motorik und dann geht dann auch der Energieverbrauch, auch wenn es nicht ausgeführt wird, in den Muskeln hoch. Weißt du? Also das heißt, das ist Energieverbrauch, der findet nicht im Gehirn statt, ist aber durchs Gehirn beauftragt, sozusagen. Ja. Also ja, bla, nicht so viel reden. 20% etwa. 20%.
Bla, nicht so viel reden ist beim Podcast super. Wir,
komm, wir müssen fertig werden.
Ich muss ja weiter. Der Punkt ist, dass Menschen streben mittlerweile nach Energieverbrauch oder nach Kalorienverbrauch, um abzunehmen, um ihr Körpergewicht im Griff zu bekommen. Eine der besten Möglichkeiten, um abzunehmen, ist das Gehirn anzustrengen und dafür ist ja der Podcast Menschmaschine Morgen Hose Spörle die ideale Plattform, weil man sich Gedanken machen kann.
Ja.
Was meinen die beiden? Davon reden die eigentlich?
Total, ja.
Es gibt ja in dem Zusammenhang kurz
Überforderung, mentale Überforderung genau. als Fitness-Trend.
Ja, genau.
Ja, das finde ich super. Wir sind eigentlich ein Fitness-Podcast. Ja,
wenn Sie Ihre App sagen, Sie hören den Podcast, dann wird der Kalorienverbrauch exakt sich verdoppeln.
Wenn Sie uns nicht verstehen, machen Sie es richtig.
Genau.
Ja. Den Gedanken habe ich noch nie gehabt. Danke.
Deswegen also, ist er hier.
Ja.
Beim Google-Effekt. Ich habe mal vom Mindblow-Effekt, von Mindblow-Fakt gehört. Das heißt, du kennst ja alle Studien der Welt, wie ich weiß, aber kennst du die Studie bestimmt auch. In einer Studie erinnerten sich Menschen deutlich schlechter an Informationen, wenn sie glaubten, dass diese Informationen später digital verfügbar sind für sie. Also
ja.
Sie konnten sich erstaunlich genau daran erinnern, wo die Informationen gespeichert waren. Aber an Informationen selber erinnerten sie sich schlechter, weil sie mussten sie ja nicht wissen. Sie wussten ja, wo sie sie finden.
Wenn ich weiß, dass ich dich später zu einer Sache, beispielsweise zu einer Kampagnenstrategie oder zu einer Kampfsportbewegung, dass ich dich nachher, wenn ich das wissen muss, fragen kann. Dann merke ich mir das weniger. Das ist so. Ja? Also.
Es ist so ein Ressourcenthema.
Ja, genau, weil das Gehirn verbraucht unglaublich viel Energie.
20% ungefähr vom
Heißt es im Volksmund, ganz genau. Und das ist für ein Gehirn, also für ein Organ ist das einfach unglaublich viel, müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden und so, Leber verbraucht mehr und blöde Witze einbauen. Kann man alles weglassen und muss man sich auch nicht über einzelne Prozentzahlen groß hier. Wichtig machen. Aber der entscheidende Punkt ist, für ein Organ ist das halt unglaublich asymmetrisch, aber es ist ja wohl das, was uns an die Hauptverantwortungsposition auf diesem Planeten gebracht hat. Also wohl anscheinend ein wichtiges Organ. Und deswegen hat unser Gehirn, obwohl es zur komplexen Analyse und zur komplexen Abspeicherung in der Lage wäre, ein anderes Standardsetting. Das Standardsetting ist, nimm die Denkabkürzung. Das sehen wir auch bei den Stereotypen. Auch Stereotypen, ne, sind Denkabkürzungen, sind Energieeffizienzmechanismen. Ja? Beispielsweise, dass wir eine hohe Körpergröße assoziieren mit Führungskompetenz. Ergibt total Sinn. Ergibt total Sinn aus der evolutionären Stammesgeschichte der Welt, bei der die Führungskräfte in der Regel auch in Kämpfen involviert waren. Ja? Ergibt also total Sinn, dieses Vorurteil, dieses Stereotyp, ja, in der Vergangenheit. Aber eine schöne energieeffiziente Sache. Eine andere Energieeffizienz vom Gehirn ist die, dass es sich überlegt, hey, muss ich das wissen? Muss ich das wissen? Oder muss ich nur wissen, wo es steht? Und wenn ich das weiß, dann merke ich mir den Inhalt selber nicht. Das ist eigentlich, kann man da auch ein Loblied singen. Weißt du, weil das ist Energieeffizienz. Wir wollen ja alle nachhaltig mit unserer Energie umgehen. Ja? Deswegen kann man sagen, das ist eine tolle Sache. Aber die Frage ist, wenn du gar nichts mehr weißt, sondern nur noch weißt, wo es ist, wie verändert sich dadurch dein Denken? Das ist doch die interessante Frage.
Da gibt es zwei Sachen. Erstens, ich habe ein bisschen mit Jura zu tun gehabt im Studium und auch in meiner Arbeit. Mhm. Und alle Juristen, die ich kenne, wenn ich bin nicht so ein Klugscheißer bin teilweise und einen Paragraphen auswendig weiß, ja. Die Nummer und das Nummer ist okay, aber auch den Paragrafeninhalt, dann haben sie mir immer gesagt, hey, ich muss nur wissen, wo es steht. Also Juristen müssen, die können nicht alle Gesetzestexte der Welt auswendig.
Das sind also, teilweise recht dicke Bücher.
Ja, teilweise. Ja.
Die können über 100 Seiten.
Mit können wir dann in den Kommentar lesen und so, aber sie wissen eigentlich immer, wo es steht. Das ist ein klassisches juristisches Herangehen. Ich weiß, wo es steht, das reicht. Und dann kann ich mir den Gesetzestext anschauen und den nochmal lesen. Mhm. Im Management ist es ja so, dass wenn du CEO in der Firma bist, dann ist es eher kontraproduktiv, wenn du alles selber machst oder alles weißt, sondern du musst eigentlich wissen, wen du fragen musst, du musst quasi delegieren. So ist quasi, du musst delegieren können. Sagen, wer kann mir helfen bei diesem Problem? Und dann muss ich das Problem lösen lassen und dann die ganzen Probleme aggregieren und die Lösung zusammentragen. Das ist die Aufgabe des Managements. So ist quasi das Gehirn, so eine Art CEO unseres kompletten Systems, oder?
Bevor ich dazu was sage, möchte ich nochmal da was nutzen, nämlich deine Erfahrung. Ich habe früher, also eine meiner ersten Stellen, wo ich gearbeitet habe, war bei Siemens. Wie fast jeder Deutsche irgendwann, gab ja mal so einen Zeitpunkt, da hatte Siemens global.
Fast jeder Deutsche.
Ja, mehr irgendwann, die haben sich natürlich jetzt auch wieder ganz anders entwickelt, aber zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ja Siemens mehr Mitarbeiter als Island Einwohner. Da gab es dieses alte Führungsverständnis, dass eine Führungskraft in der Lage sein müsste, alle Arbeiten von den Followern auszuführen. Wenn man dann noch führen konnte und mit Menschen reden konnte und mehr erklären konnte als Schaltkreise, sondern auch Teamdynamiken erklären konnte, dann war man der Held. Aber die Führung wurde definiert, früher, bin ja auch schon jetzt über 30,
schon mehrfach, ja.
Mehrfach, über 30, genau. Da wurde Führung festgemacht an einer auch fachlichen Kompetenz. Sprich, ich kann alles tun, was die mir Unterstellten machen. Ist das bei euch auch noch so? Und du bist ja auch ganz viel im Kontakt mit Firmen, ja? Weil du bist ja so ein Netzwerk. Ja? Ist das ein überholtes Führungsverständnis? Ja. Oder gibt es noch ernsthaft Firmen, vielleicht so in Deutschland, weißt du so, ist das so eine deutsche Denke, ja, dass man da immer der Experte sein muss, oder ist das von gestern
jetzt? Also ich glaube, klassisch im Handwerksbetrieb ist es so,
ja,
dass der Meister,
ja,
der, ja, das allumfassende, nicht allumfassende, aber das, ja, umfassende Wissen hat,
ja,
und quasi jedem Lehrling oder jedem Mitarbeiter helfen kann, wenn er eine Frage hat, diese Meistergedanke. Ja. Ich bin der Meister und ich weiß fast alles in allen Bereichen.
Ja. Ich zeig's dir.
Das ist ja durch die arbeitsteilige Gesellschaft mittlerweile eben nicht mehr möglich. Und das ist ja so, wenn das Management ein bisschen getrackt wird, also bei Großkonzernen oder auch wenn der Unternehmensberater sich das mal anschauen oder Leute, die aus Unternehmensberater-Background haben, sich das anschauen, die gehen ja auch ganz anders an Sachen heran als Leute, die das nicht hatten. die sehen es eher negativ, wenn einer sich überall einmischt und überall wichtig macht. Und das hat die Frage, wie hoch ist die Delegationskraft? Also die Kraft zu delegieren, kann das jeder? Erstens mal kann es nicht jeder, weil in der Regel bist du, wenn du Manager bist, derjenige, der, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber der was beeinflussen möchte, was der was managen kommt von Mansionem Agere, das Haus bestellen. Also das ist eigentlich kein elitärer Begriff, sondern jemand, der einfach anpackt oder was macht.
Gestaltungsverantwortung.
Genau, und gute Manager müssen sich eben dann zurücknehmen. Und ich sehe selber, wie schwer das teilweise ist, wenn man was sieht, nicht selber sich damit zu beschäftigen, weil du kannst dich nicht mit 100 Problemen beschäftigen, weil du dann unter Umständen den Fokus verlierst für die wirklich wichtigen Dinge.
Aber es ist ja eine Interaktion. Ich will es nicht zu stark problematisieren, aber ich will dich auch noch im wirtschaftlichen Realleben noch ein bisschen besser verstehen. Okay, also du willst die Aufgaben nicht selber machen, weil das auch lächerlich ist. Ja, aber wenn die Mitarbeiter das dann machen sollen, verlangt es natürlich auch eine gewisse Kompetenz.
Natürlich.
Auf Seiten der Mitarbeitenden. Ja, das heißt, es gibt bestimmt möglicherweise Kontexte, wo die Mitarbeitenden beispielsweise, weil sie noch nicht eingearbeitet sind oder weil sie nicht bereit sind, sich in neue Bereiche zu entwickeln, ja, ihre Aufgaben nicht erfüllen können. Und dann wäre es ja ganz gut, also natürlich dann die Notlösung, aber dann muss die Führungskraft einspringen, oder? Weil ansonsten verfällt das Haus, wenn ich da sozusagen dabei bleibe.
Ja, genau, du beschreibst das relativ komplex, denke ich mal, aber die Manager, die jetzt zuhören, also Manager, was ist Manager? Sie meinen es mal die obere Management, C-Level.
Ja, Menschen mit organisationaler Gestaltungsverantwortung, genau. So aus.
Egal wie groß die Firma ist, die jetzt zuhören, die werden genau dasselbe denken, was ich denke, ja.
So, sprich mal aus.
Aber das Problem ist, das ist der Spagat, den du machen musst. Zwischen einerseits, ich versuche allen Kollegen zu helfen, das Beste, ihre Tätigkeit bestmöglich zu gestalten. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf ich mich aber nicht mit Details oder mit jedem Detail befassen, weil es meine Ressourcen allokiert, bindet. Und damit wichtige Sachen und Umständen runterfallen.
Genau.
Und deswegen ist das Wichtigste, was ein Manager können muss, meines Erachtens, ist skalieren oder ist beziehungsweise anzuschauen, was ist wirklich wichtig? Was ist first things first? Dieser Spruch, ja, der ist so banal, aber der trifft zu. Was ist wirklich wichtig jetzt für die Firma? Und dazu brauche ich Unternehmensziele oder eine klare Identität. Was will ich eigentlich als Firma haben? Und da hilft einem die alte Betriebswirtschaft. Mhm. Ja. Es gibt, für mich gibt es genau drei Dimensionen. Das ist Umsatz, Kosten und Nachhaltigkeit. Damit meine ich nicht primär Umweltverträglichkeit, natürlich ist die auch wichtig, aber Nachhaltigkeit, sondern erst mit dieser Umsatz- und Kosteneffekt, den ich erziele, dass der nachhaltig ist. Das heißt, dass der nicht nur jetzt mal schnell Umsatz, ich hole mir jetzt einen Kunden, weil ich dem einen Rabatt gebe und habe damit einen super Monat, weil ich einen Riesenkunden quasi so ein Angebot gemacht habe, was auf Kosten der Rendite geht und mittelfristig das Unternehmen in eine Schieflage bringen würde, sondern weil ich einfach Umsatz gemacht habe. Also Umsatz, Kosten, Nachhaltigkeit. An diesen drei Prämissen würde ich den Manager immer messen. Mhm. Und das sind die drei großen Ziele. Und davon abgeleitet kommen dann die kleineren und die untergeordneteren Ziele. Und das in diesen Spagat hinzubekommen. Auch die kleinen Ziele, denn Business ist in Details. Noch eine Plattitüde in Anführungszeichen. Das Geschäft liegt in Details. Aber ich kann mich nicht mit jedem Detail befassen, weil ich sonst den Blick fürs Große verliere. Mhm. Die drei großen Sachen habe ich schon gesagt. Umsatz, Kosten, Nachhaltigkeit.
Nur kurz zur Ergänzung. Bei dem Begriff der Nachhaltigkeit hast du auf die wirtschaftlichen Aspekte abgezielt.
Ja.
In der üblichen Definition von Nachhaltigkeit gibt es eben diese drei Säulen. Und eine in der Tat ist die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Das andere ist sozial und das andere sind Umweltressourcen.
Ja, und auch rechtlich. Also es hilft ja nichts, wenn ich irgendwas mache, was angreifbar ist. Es muss rechtlich nachhaltig sein. Mhm. Also ich glaube auch, dass man im Management, das ist ja nicht so, das haben wir, ist mir wirklich wichtig, bloß weil jemand in einer Position ist, wo er Führungsverantwortung hat, ist er nicht per se weder ein besserer Mensch und gleich überhaupt nicht, aber auch nicht unbedingt immer der bessere Mitarbeiter, nicht zwangsläufig. Aber die Aufgaben sind andere und eine Aufgabe ist eben, Fokus zu setzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit jedem Detail dich da aufregst, wir kennen das, mein Chef hat mich angeschissen, weil ich im Farbkopierer 20 Kopien gemacht habe. Ja, es gibt so Leute, es gibt so Chefs. Mhm. Natürlich ist es blöd, wenn jemand Ressourcen verschwendet und das darf der Chef auch nicht zulassen. Er muss auch schauen, dass der nicht Broken Window Theory in dem Zusammenhang, man darf nicht einreißen lassen, dass Fehlverhalten akzeptiert wird. Mhm. Aber er darf sich halt auch nicht mit Details nur rumärgern, weil die wirklich wichtigen Sachen sind die drei Punkte und die stehen über dem und dann müssen die Ressourcen so angepasst werden, die Ressourcen des Chefs auch, Chefin, so angepasst werden, dass der Fokus nicht verloren geht.
Das heißt, der Google-Effekt. kann sogar hilfreich sein, weil du bestimmte Details nicht wissen musst.
Fürs Management auf jeden Fall.
Ja, und dich auch nicht damit beschäftigen willst, weil das dann für dich erleichtert, dass du mentale Kapazitäten zur Verfügung stellst, dir selber, für deine Kernaufgabe, nämlich für strategische, nachhaltige Planung von Umsatz und Kosten.
Und die KI ebenfalls. Ich bin auch sicher, dass gerade eben der Anteil der Menschen, die beruflich, im beruflichen Kontext KI nutzen, der Anteil der Menschen, die Management sind, höher ist.
Mhm. Ja.
Würden zwar nicht zugeben, weil sie ja vorgeben müssen oder manche wollen vorgeben, dass sie alles wissen, aber ich glaube, dass die mehr KI nutzen als der Durchschnitt.
Früher hieß es immer, ein Experte ist jemand, der, um Experte zu bleiben, niemals jemanden um Rat fragt.
Ja, ja.
Das ist aber so ein ganz wichtiger Punkt. Aber so eine KI, die kann man heimlich fragen.
Genau.
Ja? Das sieht man ja nicht.
Die hilft mir dann.
Ja, 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 total. Okay, das heißt also, du, wenn es bei dir gut funktionieren soll, dann ist das auch richtig, dass du Wissen outsourcest. Dieses auch an andere. Transaktive
Gedächtnis.
Genau, exakt. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ganz genau. Das ist ja typisch für ein soziales Tier. Mhm. Also eine Qualle, die sourced kein Wissen aus. An die Nebenqualle. Weil es keine sozialen Tiere sind, ja, oder auch der von dir angesprochene Elch und so, ja, der hat ja nicht in dem Sinne ein Wissens-Outsourcing, ja, aber wir schon, ja, und du hast ja auch die Spezialisierung schon angesprochen, ja, das ist ja gut, dass du jetzt nicht Brötchen backen kannst, sozusagen, weil das Wissen dann sozusagen nicht drin ist, ja, und es ist aber outgesourced an die Expertin und den Experten. Dafür. Ja, und das macht ja auch eine Gesellschaft groß, die Spezialisierung. Ja? Aber du weißt, wo du die Brötchen bekommen kannst. Ja, das ist sozusagen der Witz. Und das ist typisch soziales Tier. Wir haben immer schon Wissensorte, Handlungswissensorte, haben wir immer schon outgesourced, aber eben soziales Tier an Menschen. Mhm. Und jetzt sourcen wir das aus an Technologie.
An die KI.
Ja. Und das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes. Ja, also und das ist so interessant.
Aber da hilft die KI ja total, weil das Management ist kleinteilig, auch wenn sich das komisch anhört. Aber im Studium hat ein Professor gesagt, Hopfenbeck hieß der, hat gesagt, wenn Sie später im Management arbeiten sollten, werden Sie überrascht sein, wie viele Tätigkeiten Sie verschiedenster Couleur Sie an einem Tag erledigen. Sie werden 100 Tätigkeiten und 100 Themenfelder haben an einem Tag. Da habe ich mir gedacht, was für 100 Themenfelder, was redet der Mann da? Ja, verstehe ich nicht. Und jetzt weiß ich genau, was der meint. Der hat vollkommen recht gehabt. Das sind total viele kleine Sachen. Mhm. Also du hast zwar das große Bild im Kopf, was ich schon mehrfach jetzt angesprochen habe, aber es geht um viele Kleinigkeiten. Der will das, der will das, der will das, der will das. Und du musst immer eigentlich priorisieren, was ist wirklich wichtig. Und da ist jetzt die Leistung. Ich weiß das nicht, aber ich weiß, wer es weiß. Also idealerweise hast du eine Struktur aufgebaut, dass du nicht, wenn du mich jetzt was fragst, ja, was ist mit den Benzinkosten der Firmenwagen, der Firmenwagenflotte jetzt durch die Mineralölpreiserhöhung. Ja, dann muss ich nicht sagen, der Benzinpreis ist um so und so viele Prozent gestiegen, das erhöht die Kosten, aber ich muss wissen, wer das sagen kann. Ich sage das meist, unser Kollege oder unsere Kollegin im Controlling weiß das, die kann die Frage beantworten. Noch besser ist als Chef, wenn ich dir nicht sagen muss, dass im Controlling das jemand weiß und nicht ich, sondern dass du so instruiert worden bist durch das Management von per se oder du dich selbst, dass du selber weißt, wen du fragen musst. Dass ich gar nicht die Arbeit damit habe. Verstehst du?
Ja, ich verstehe gut.
Das ist nicht mein Thema eigentlich.
Genau.
Das Thema ist nur komplett den Kosten Überblick zu haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Kosten aus den Rudern laufen, vom Budget weg, habe ich ein Problem. Mhm. Aber ich kann mich nicht damit beschäftigen, jetzt wer.
Und nebenbei alle, die
eine sagen,
Bezahlung bekommen.
Wir haben Benzinkosten von und wir haben so und so hohen Autoanteil mit Elektro und mit Hybrid und so weiter. Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich dir das sagen wollen würde, wäre ich falsch in der Position.
Mhm. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Sehr, sehr
deswegen, Punkt. Ich weiß das nicht, aber ich weiß, wer es weiß. Ich muss das transaktive Gedächtnis quasi auslagern und ich muss mein Wissen auslagern, in Anführungszeichen.
Und das macht uns, ich mag den positiven Twist, und das macht uns im Idealfall handlungsfähig. Weil es erlaubt Spezialisierung und es erlaubt, dass man eher den Wald sieht und nicht die einzelnen Bäume.
Genau.
Ja, weil du die spezifische Baumexpertise outgesourced hast, sei es an Menschen oder an die KI für eine kurze gelegentliche Frage. Soweit also alles fein. Ich will das kurz wirken lassen, weil wir mal jetzt hier einen positiven Aspekt haben. Und jetzt, nachdem ich die schon wirken habe lassen, will ich den kurz wieder kaputt machen. Weil wenn du jetzt eine Sache gar nicht mehr weißt, dann kann sie dich auch nicht mehr beeinflussen in deinem Denken. Und in der Wissenschaft gibt es diesen Spruch so, from tools to theories. dadurch, dass wir bestimmte Werkzeuge, das sind zum Beispiel methodische Vorgehensweisen oder analytische Vorgehensweisen, dadurch, dass wir die kennen, sind wir in der Lage, entsprechende Theorien zu entwickeln. Ja, das ist so ein bisschen wie to a man with a hammer, everything looks like nails. Ja, das heißt, dass dadurch, dass wir etwas wissen, wird unser Denken gelenkt. Mhm. Wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wie der Flügel von einem Vogel aussieht, gar nicht, dann bekomme ich da auch gar keine Idee, wie eine Tragfläche aussehen könnte. Wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wie die Druckverlagerung und die Robustheit bei einem Ei ist, dann komme ich gar nicht auf die Idee, so eine fragile Struktur zu bauen, damit sie weniger angreifbar ist. Wenn ich nicht weiß, wie sich die Kräfte in einem komplexen Molekül verlagern, dann komme ich gar nicht auf die Idee, ein Haus so zu bauen.
Da gibt es sehr viele Beispiele.
Weißt du? Genau.
Und das Problem ist jetzt Google-Effekt im Zeitalter der KI, in dem wir gerade leben.
Ja.
Das ist die große Gefahr. Und da geht es jetzt auch für dich als Professor mit deinem Bildungsauftrag.
Ja, genau.
Das ist die große Gefahr, wenn ich denke, ich kann mein Wissen ja komplett outsourcen und auch die Suche outsourcen und alles. Und dann kriege ich Informationen von der KI geliefert, kann deren Inhalt aber nicht mehr validieren. Ich kann nicht mehr sagen, stimmt das nicht. Mhm. Wenn ich gar kein Wissen habe. Mhm. Und jeder Mensch hat Wissen.
Aber ich bin nur noch ein super Prompter.
Genau.
Ja?
Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich da eingebe, was ich da ausgebe,
ja.
Was ich bekomme, dann kann ich ja das Wissen nicht validieren und die Informationen nicht validieren, dann haben sie aber auch keinen Wert. Und da ist die große Gefahr, dass man total in die Irre geführt wird und Fehlentscheidungen trifft aufgrund der Informationen, die man hat.
Ja.
Und deswegen ist Wissen trotzdem wichtig. Also man kann nicht sagen, ich muss nichts wissen, weil es gibt Jugendliche, also ich habe den Fall gehabt schon öfter, dass Jugendliche sagen, oder Kinder sagen, ich muss keine Sprachen lernen, weil das macht alles die KI. Was ist die größte Dummheit, wenn ich sage, ich brauche keine Sprache, weil es macht ja DeepL, kann ich übersetzen. Das ist eben falsch, weil du erstens nicht weißt, was dir dann die KI vorschlägt, ob das wirklich Englisch ist oder Französisch oder sonst was. Und zweitens die Spontanität. Mit Spontanität, da ist ein E drin, glaubt man nicht, gell? Mhm. Spontanität geht verloren. Weil und Spontanität ist im menschlichen Dialog entscheidend. Wenn ich kann zum Beispiel ein bisschen Italienisch. Ja? Wenn ich jetzt in einem Lokal bin, im italienischen Lokal, und ich spreche mit dem Italienisch, wie soll ich das mit einer KI machen? Mhm. Kann ich nicht. Und wenn der einen Witz macht und ich jetzt den Witz nachschauen muss, dann wird die KI den Witz vielleicht gar nicht verstehen, weil die KI Probleme hat mit Ironie. Ja. Und italienische Ironie zum Beispiel in der Kultur ist nochmal ganz anders, als sich das eine amerikanische KI vorstellen kann.
Ja.
Italiener haben eine ganz andere, also in der Sprache ja, eine ganz andere Ironie.
Aber selbst wenn die das alles später mal hinkriegt,
selbst
wenn, ist die Unmittelbarkeit der Begegnung trotzdem weg.
Weg. Und das ist natürlich verheerend für das menschliche Miteinander.
Total.
Und also mir ist nur wichtig, wenn wir machen jetzt den Podcast hier, Sie hören den an, wir haben viele Follower oder viele, die es abonniert haben, Sie abonnieren es bitte auch. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die drunter, was ist besser für den Algorithmus. Aber mir ist wirklich wichtig, dass wir das Wissen des Individuums nicht kleinreden. Also dass wir nicht in eine Struktur kommen, dass wir denken, ja, muss ich nicht wissen, ich kann es über den Google-Effekt, den wir heute eben als Thema haben, auslagern. Mhm. Denn wenn Sie das Wissen nicht haben, werden Sie Informationen, die Sie bekommen, nicht beurteilen können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, Ihnen wird im Leben was fehlen.
Ja, ja. Ist immer sehr, sehr schwierig, wie Intelligenz definiert wird. Aber eine ganz gute Definition von Intelligenz ist the ability to make models. Also das ist also die Fähigkeit, in angemessener Weise Repräsentationen von der Realität, die Komplexität rausnehmen, abzubilden. Das heißt, eine Straßenkarte im Maßstab 1:1 ist wertlos. Ist sehr, sehr schwer zu schleppen, bringt gar nichts. Ja? Also jedes Modell ist immer eine Vereinfachung. Ja. Und der Kniff ist sozusagen, dass du die Vereinfachung so machst, dass du Informationen verlierst, aber trotzdem die für dich interessierende, wichtige Information behältst. Und das bedeutet, du musst es eigentlich verstehen, worum es geht.
Mhm.
Und die Überlegung, die kritische Überlegung ist die, wenn du nichts weißt darüber, dann bist du nicht in der Lage, Modelle zu bilden. Verstehst du? Weil du nicht des Pudels Kern, weil du das nicht erkennst, weil du nicht weißt, worum es eigentlich geht. Und das würde letztendlich in der Extremform bedeuten, dass du deine Intelligenz
outsourcest.
Ja, exakt. Dass du die Intelligenz outsourcest. Und das ist...
Ich meine, unser Thema, unser Thema in dieser Podcast-Reihe Mensch, Maschine, Morgen ist ja eigentlich, ist ganz geil, Ambivalenz. Mhm. Der Google-Effekt ist ambivalent, aber auch das ganze Thema KI-Wissen ist ambivalent. Einerseits auch Smartphones, Internet. Das macht es ja so spannend für uns beide, darüber zu reden, aus psychologischer oder wirtschaftlicher Sicht.
Genau.
Denn einerseits wissen wir von den Gefahren, die davon ausgehen, die mit einhergehen, wenn ich sage, ich muss es nicht wissen, Google macht das für mich, die politischen Gefahren, die intellektuellen Gefahren, die Entwicklungsgefahren, dass man einfach hängen bleibt, dass man doofer, auf Deutsch, man wird blöder, die Gefahr gibt's. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich wir beide Fans von KI sind und Fans von Google und Fans vom Internet und den Möglichkeiten, die dahinter stehen. Die modernen Technologien sind unglaublich, die sind super, haben aber auf der anderen Seite auch Risiken oder Sachen, die man eben besprechen muss. Und diese Ambivalenz ist meine Motivation, diesen Podcast mit dir zu machen. Weil ich möchte eigentlich das verstehen, weil ich immer denke, scheiß Handy, ja. Andererseits, aber erstens ist es nur ein Gegenstand, aber was das Handy halt steht für mich, einfach gesagt. Genau. Und auf der anderen Seite hat es so viel Nutzen für mich.
Ja, ja, so ist es, so ist es. Hast du dein Handy hier gerade im Raum?
Ja.
Hast du eine KI da drauf, irgendeine?
Ja, schon.
Kannst du mal kurz eingeben, wo leicht der Elch?
Haben wir die Zeit.
Ja, aber mich würde interessieren, ich würde vermuten, dass du eine vernünftige Antwort auf diese dämliche Frage bekommst. Und sei so lieb, schreib mal auch Leichen mal falsch.
Ah, ja, das ist aber schlecht.
Ja.
Ich hätte es eh falsch geschrieben.
Ist gut. Ausgezeichnet.
Ob mit A, E oder II.
Das ist alles egal, genau.
In der Zeit, wo die KI rechnet, das dauert ja immer Stunden, können Sie mir ein paar Praxistipps geben, Call to Action, wie wir mit dem Google-Effekt umgehen können?
Tipp der Woche.
Der erste Punkt ist, wir müssen trennen zwischen Wissen und Zugriff. Das heißt, wenn ich weiß, wo was ist, muss ich mir bewusst machen, ich selber weiß es nicht. Das ist okay. Das ist okay. Das ist nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, aber es ist wichtig zu wissen, wo etwas ist, ist nicht das Wissen. Also Trennung von Wissen und Zugriff. Das ist der nächste Punkt. Der nächste Punkt. Use it or lose it. Es ist eine gute Idee, mal vorher auch über eine Sache selber nachzudenken. Ich frage auch die KI, aber ich versuche, es beizubehalten, dass ich erstmal selber über die Sache nachdenke. Die KI ist ein vollkommen verrückter Lehrer, denn dieser Lehrer ist bereit, auch noch die Hausaufgaben selber auszuführen. Das ist absurd. Das heißt, in der Arbeit mit der KI versuche ich selbst auch in kognitive Vorleistung zu gehen. Das wäre der zweite Tipp. Ist anstrengend, aber du hast das ja auch schon heute als sehr schöne Fitnessmöglichkeit positioniert, ja, deswegen geh vorher in die mentale Vorleistung, geh vorab in die Vorleistung. Das ist eine gute Idee, vorher selber drüber nachdenken, ja. Machen wir noch einen dritten Aspekt vielleicht. Ich bin schon dafür, zentrale Prinzipien, ja, wie erkennt man Ursachen? Kausalitätsverständnis, Korrelation, Zusammenhang ist nicht Kausalität. Das ist eine Urweisheit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das sollte generell gewusst werden. Also ich bin dafür, dass man sich Gedanken macht, auch im Management-Alltag. Was sind Urprinzipien, Paradigmen, die ich können muss, die ich wissen muss, die ich wirklich verstehen muss? Also ich bin für einen Wissenskern, dass der da ist. Genau. Und cool. Wo leicht der Elch?
Also erstens, falls du den Alch gemeint hast, das ist ein Fisch, dieser leicht im Frühjahr, April bis Juni in seichten, strömungsarmen Bereichen von Flüssen oder Seen.
Super.
Aber obwohl der Name es vermuten lassen könnte, gehört der Elch nicht zu den Fischen, sondern zu den Säugetieren, speziell zur Familie der Hirsche. Daher leicht ein Elch nicht. Hier sind die biologischen Fakten zur Vermehrung. Die Paarung, die sogenannte Blattzeit, findet im Herbst statt, September, Oktober, bla bla bla. Die Elchkuh ist 235 Tage trächtig. Die Setzzeit ist im späten Frühjahr und meist wird ein Kalb geboren. Zwillingsgeburten sind jedoch bei gutem Nahrungsangebot recht häufig. Also die KI hat gewusst, der Elch leicht nicht, weil er kein Viech ist.
Hat aber so wie ich,
Viech,
vorhin,
Viech.
Okay. Hat aber deine Frage verstanden.
Und ich habe es da auch mit AI geschrieben, muss ich zugeben.
Na okay, ja.
Und kann ich keinen Rechtschreibfehler extra machen.
Pass auf, das ist so krass. Letztendlich bedeutet das, du musst nicht mal mehr richtig fragen können. Verstehst du? Das heißt, dieses, dass du wissen musst, ist eh schon vorbei. Das ist eh schon vorbei. Und eigentlich, du kannst diesem Ding irgendwas hinrotzen.
Wahnsinn.
Kannst irgendwas hinrotzen und dann kommt auch schon eine Antwort. Das bedeutet, du musst eigentlich nicht mal mehr fragen können. Zur Google-Zeit, der Google-Effekt ist ja schon recht alt. Der Google-Effekt, der hat ja noch vorausgesetzt, dass du dann in der Lage bist, wenn du auf so eine total mental versprengte Seite gekommen bist, durch den Link, ja, dass du dann sagen konntest, okay, das ist eine irre Quelle, das lassen wir besser sein, hier gehe ich lieber weg. Wenn ich das lese, weiß ich nachher weniger. Ja, das waren ja auch so Metakompetenzen im Wissensmanagement. Und jetzt hier, du kommst ja auch gar keine Seite mehr, sondern du kommst dahin und bekommst das schön vorgekaut, auch wenn deine Frage, so wie du sie gestellt hast, deutlich macht, dass du mental nicht ganz auf der Höhe bist. Und wegen dem Leichen wurde der Elch zum Alch, ja? Mhm. Und wegen dem Elch wurde das Leichen zum normalen Paarungs- und Zeugungsvorgang, der eben bei Säugetieren vorliegt.
235 Tage Tagezeit. Vielen Dank. Die Zusammenfassung kurz. Der Google-Effekt zeigt, dass unsere Technologie sich nicht nur verändert, was wir wissen, sondern auch, wie wir Wissen verarbeiten. Mhm. Und unser Gehirn passt sich an eine Welt an, in der Informationen jederzeit verfügbar sind. Das ändert wirklich viel in unserem Kopf. Wir speichern deswegen weniger Inhalte und mehr Zugänge. Das ist kein Fehler eigentlich, sondern eine Anpassung, Evolution halt eigentlich.
So ist Evolution. Es.
Aber eine, die wir bewusst gestalten müssen. Denn die Zukunft gehört nicht denjenigen, die alles wissen, sondern denjenigen, die wissen, was sie wissen müssen. Und jetzt passen Sie auf, was sie nicht wissen müssen.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Was Sie nicht wissen müssen, schenken Sie sich einfach. Ja. Unnützes Wissen ist ja so eine lustige Bezeichnung geworden, aus der Rubrik unnützes Wissen ist meistens das Spannendste.
Eigentlich spannend, genau.
Aber ist unnütz. Deswegen muss man auch gar nicht wissen, wer gerade eben die Hitparade in Deutschland anführt, weil das kann man googeln.
Richtig.
Oder kann die KI fragen.
Genau.
Ich sage sogar dann noch, ob es ein Elch ist oder nicht. Danke, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über den Google-Effekt aufzuklären. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie den Podcast anhören können, fragen Sie einfach die KI. Hose und Spörle, Mensch, Maschine, morgen. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, Matthias. Ciao.
Danke dir. Ciao, ciao.